die beginnen jetzt tatsächlich nicht mehr spielerisch kleine Experimentchen zu machen, sondern tatsächlich Zugriffsversuche auf diese Masse der Bitcoin, die ja nicht veränderbar ist. Das ist ja das Schöne an dem Bitcoin. Also müssen sie auf der bestehenden verfügbaren Masse Zugriffsexperimente größerer Art machen. Das kann jetzt sein, dass man sagt, die noch nicht geschöpften Bitcoins reißen wir unter den Nagel, dann forciert man das Mining.
Was ja die Amerikaner vorhaben.
Was auch andere heimlich tun vermutlich, weil sie halt Strom haben. Aber jetzt war ja auch wieder, wurde fast in Europa natürlich wieder als Skandal dargestellt, dass ja in Amerika eine Firma einen ganzen Windpark jetzt aufgekauft hat, um ihn einfach vom Strom abzukoppeln und nur mehr fürs Mining zu verwenden.
Willkommen zurück bei den Burggesprächen mit dem Unternehmer, Künstler und Ur-Bitcoiner Peter Kotosek. Wir starten in die vierte Staffel, wir haben viel zu besprechen. Lasst uns keine Zeit verstreichen, lasst uns keine Zeit verschwenden. Hallo Peter.
Hallo Nico, servus.
Geht's dir gut?
Ja, es geht mir gut.
Wir haben eine lange Pause eingelegt, jetzt mehrere Monate. Viele Dinge sind passiert. Trump wurde gewählt, will eine Bitcoin-Reserve machen, will Amerika zum Bitcoin-Land Nummer 1 holen. 100.000 haben wir durchschlagen. Ich war in Bhutan und habe mir dort Bitcoin-Mining angesehen. Und das sind nur die Dinge, die mir jetzt als allererstes einfallen. Fangen wir vielleicht mit Donald an. Ha?
Ja, ich würde sagen, das ist auch das wahrscheinlich wichtigste Ereignis. Das war ja letztes Mal noch offen, wie wir spekuliert haben.
Das war der Grund auch dafür, dass wir ein bisschen gewartet haben, weil wir wollten nicht eine Staffel machen, bevor er dann die Wahl ist und dann wird es Kamala Harris und macht vielleicht eine Ethereum-Reserve oder sowas.
Oder gar keine.
Oder gar keine. Was erwartest du von Donald Trump?
Naja, ich erwarte mir keine großen Wunder, er ist ja auch nur ein Mensch, aber er hat wenigstens den Mut, eine Meinung dazu zu haben und noch dazu für uns natürlich eine positive Meinung. Und das ist ja schon sehr viel für einen Politiker.
Und diese Reserve, von der da gesprochen wird?
Ja, du weißt ja, über das haben wir ja schon öfter spekuliert. Ich bin ja immer schon davon ausgegangen, dass es diese Dreiteilung der Bitcoins gibt. Und dass es so die sogenannten öffentlichen Bitcoins, haben wir das damals genannt, dass das irgendwie mit den Staatsreserven zu tun haben wird. Weil ja auch Staaten irgendwie bilanzieren. Und die haben natürlich auch aktiver in den Bilanzen und meistens geht es ja über die jeweilige Notenbank. Und da war ja schon abzusehen, zumindest aus meiner Perspektive, dass sie nicht wirklich umhin können. Es war ja damals, wenn du dich erinnerst, für uns beide nur die Frage, wer wird als Erster sein. Wobei ich ja gemutmaßt habe, dass eher die Chinesen die Ersten sein werden, aber heimlich.
Aber das kann ja immer noch so sein.
Das kann auch so gegangen sein, durchaus. Und dann wäre ja dieses Outing von Herrn Trump eigentlich nur eine Reaktion. Oder eben er war der Pionier und hat das als erster kundgetan.
Was ist, wenn es nichts zu tun hat mit einer Spieltheorie und nichts damit zu tun hat, dass Bitcoin so toll ist, sondern einfach nur, weil die Krypto-Lobby so viel Geld bezahlt hat?
Na, das glaube ich nicht. Es ist natürlich schon, auch das ist natürlich ein Faktor, aber das ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ja der mathematische Background von Bitcoin die eigentlich wirkliche Stärke von Bitcoin ist.
Kannst du das kurz erklären?
Naja, weil Bitcoin das sozusagen das klarste mathematische Konzept hinter sich hat. Alle anderen sind, also alle anderen Kryptos und wie immer sie sich nennen und auch die Fiat-Währungen haben ja eine sehr unscharfe Mathematik hinter sich, also wo durch willkürlich menschliche Eingriffe das Regelwerk oder das Formelwerk, müsste man sagen, verändert werden kann. Während beim Bitcoin ist das sozusagen mathematisch in Erz gegossen, man müsste den Bitcoin neu aufstellen. Dann natürlich kann man es auch wieder neu machen.
Aber dann müsste er Akzeptanz finden.
Ja, aber das ist so, wie wenn ich sage, jetzt rechne ich halt nicht den Umfang eines Kreises, sondern den Umfang eines Vierecks. Natürlich habe ich dann andere Formeln. Aber dann muss ich halt zugeben, ich rechne nicht mehr einen Kreis. Und so ist das auch beim Bitcoin.
Würdest du sagen, so wie es heute ist, ist Bitcoin insofern einzigartig?
Natürlich, ja, so wie heute der Kreis einzigartig ist und kein Quadrat ist und kein Sechseck ist. Also die Eigenheit der Mathematik, vor allem der Zahlentheorie, ist ja, dass sie eigentlich fix ist. Nicht? Da gibt es fixe Annahmen und solange man die akzeptiert, ist das so. Und sie decken sich halt im günstigsten Fall auch noch mit den natürlichen Vorgängen, sprich mit der echten Wirtschaft. Es gibt ja sowas wie Realität, haben wir mal gesagt.
Es gibt sowas wie Realität und du hast diese Dreiteilung, das hast du in einer unserer ersten Folgen damals beschrieben, wo du teilst den quasi das, was die Bitcoin, die der Staat hält, auf welcher Balance Sheet auch immer. Dann gibt es die Bitcoin, die quasi im Finanzsystem sind, ETFs, Zertifikate.
Im Firmensystem, ich würde das eher so noch allgemeiner sagen, im Firmensystem. Also alle bei allen, wo Buchhaltung eine Rolle spielt. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten echten privaten Bitcoins, die dann je nach Geschmackslage sozusagen als Statussymbol auch nach außen getragen werden. Auch das kann man ja. Man kann ja damit angeben sozusagen, um sich besser darzustellen. Oder man kann es auch, weil man misstrauisch ist, verheimlichen. Das ist Privatangelegenheit. Die ja derzeit schwer unter Beschuss ist. Privatangelegenheit ist ja momentan das verletzlichste Gut, das wir in der Gesellschaft haben.
Alle wollen wissen, was man hat, alle wollen wissen, was man besteuert, wie man es besteuert. Darüber reden
wir. Nur über sich selbst wollen sie das natürlich nicht haben. Die gleichen Leute, die das fordern, sind die Ersten, die es bei sich verhindern.
Glaubst du, dass Trump es ernst meint, wenn Cynthia Lammis, die Senatorin aus Wyoming, davon spricht, dass er im Bitcoin auch in der Selbstverwahrung diese Privacy, dass das auch weiterhin gestärkt werden soll?
Ja, derzeit meint er es vermutlich ernst. Nur bei Trump muss man schon davon ausgehen, dass der seine Perspektive manchmal sehr, sehr stark wechselt.
Ja, aber wir müssen ja nehmen, was wir haben. Also
Das ist für Menschen, also für mich ist ja eigentlich der Trump nur der einzig Ehrliche, weil alle anderen, die tun so, wie wenn sie so stabil wären in ihrer Meinung und sind genauso wendig wie der Herr Trump. Nur der gibt es halt einfach zu und das ist das Neue eigentlich. Was mir eigentlich fast sympathisch ist.
Ja, offenbar ist es auch den Wählern sympathisch. Es
ja, ja die, sonst hätten sie ihn offenbar vermutlich nicht gewählt.
Also Authentizität ist eine Währung, die, glaube ich, in unserer Zeit sehr viel wert ist.
Ja, weil sie auch indirekt die Zugabe dessen ist, was ja leider irgendwie verloren gegangen ist, dass jeder so tut, er macht nie Fehler. Also eigentlich bestehen wir alle nur aus Fehlern. Nicht? Und machen ab und zu was Gutes und dann sind wir die Besseren. Aber
da haben wir ja in Österreich auch einen Auftritt von einem kleinen roten Mini-Trump gesehen, der gesagt hat, ich habe von meinem politischen Gegner viele, viele Lügen, aber wer ist nicht manchmal ein Lügner? Der Rudi Fussi hat das in seiner Rede
ja,
gesagt.
Ja, das ist, in der Politik ist das die Währung natürlich.
Zurück zu den Reserven. Ja. Wir haben jetzt meiner Rechnung nach offiziell zwei Länder, die in irgendeiner Form Bitcoin halten. Das sind El Salvador und das sind Bhutan. Und dann haben wir Länder, die Bitcoin aus konfiszierten Dingen halten. Also Amerika, UK, China, Fragezeichen. Da gibt es auch eine Zahl, die sie angeblich haben auf diesen Bitcoin Treasuries Websites. Aber woher das kommt, habe ich nie feststellen
können. Naja, das kommt angeblich ja von den Minern, die sie beschlagnahmt haben. Die haben ja bitte das Mining verboten, haben offiziell, muss man immer dazu sagen. Heimlich meint vielleicht die Partei hat dann noch irgendwo Mining-Kapazitäten. Das kann man alles nicht ausschließen. Aber da entstehen ja Bitcoins bekanntlicherweise und die müssen ja auch irgendwo sein.
Es kommt ja noch was, 10% oder 20% der Hashrate kommt aus China. Also irgendwer muss ja da meinen. Habe ich dir die Geschichte von Venezuela erzählt?
Nein.
Ich habe mit einem sehr, sehr erfahrenen Bitcoiner aus Venezuela, der in Amerika, Kanada, glaube ich, studiert hat und dort auch eine Firma aufgebaut hat, gesprochen. Du kannst dich erinnern an den Petro, oder? Die ja. Idee der Venezuelaner, sie machen da irgendeine Kryptowährung mit Öl. Und der hat gesagt, diesen Petro hat es nie gegeben, sollte es auch nie geben. Der einzige Zweck dieses Petros war, dass man eine Roadshow gemacht hat im ganzen Land, um den lokalen Parteigrößen zu zeigen, wie ein Bitcoin-Miner aussieht, um dann im zweiten offiziell Bitcoin-Mining zu verbieten, die Maschinen einzukassieren, damit sie fürs Regime wieder eingesetzt werden können. Also man hat sich quasi von der Bevölkerung nicht das Geld geholt, sondern gleich die Hardware. Und seitdem ich das gehört habe, habe ich einfach den Gedanken, naja, das muss einfach in China genauso passiert sein.
Ja, das ist der Klassiker bei allen regierungsdominanten Staatsformen. Ich will jetzt da gar nicht da jetzt mit Demokratie, das sind alles so mehr philosophisches Geschwurfel, aber es gibt eben welche, wo eine zentrale Clique, die sich halt irgendwie dann benahmt, Partei, Regierung, was immer, das hat man jetzt mit den Syrien auch gesehen, wie schnell sowas kollabieren kann, aber im Wesentlichen ist es halt so, dass die dann ziemlich hemmungslos halt fremdes Eigentum krallen, das ist halt so. Meistens geht es über die Lebenszeit, man krallt sich die Lebenszeit der Bürger und lässt sie sozusagen zwangsarbeiten bis zu einem gewissen Grad. Ist ja bei uns auch so, nicht? 30%, 40%, 50% arbeiten wir ja als Zwangsarbeiter für den Staat über die Besteuerung und da geben wir Lebenszeit her. Das habe ich von dem berühmten Baudrillard, diesem Soziologen, der ja gesagt hat, die wichtigste Währung ist die Lebenszeit des
Menschen. Natürlich.
Und je älter ich werde, desto mehr wird mir das bewusst, weil ja da mein Kapital schmilzt. Und daher denke ich wahrscheinlich viel mehr wie ein jüngerer Mensch über die Endlichkeit der Lebenszeit nach. Und da kommt man dann zu solchen Schlussfolgerungen wie dieser Baudrillard. Und das ist ein sehr guter Ansatz, über Geld nachzudenken. Geld ist sozusagen Lebenszeit in ein Ding gegossen. Und das kann man tauschen dann gegen Waren. Und das kann man aber auch enteignen, indem man es jemand wegnimmt.
Auch durch Inflation. Also Inflation ist ja auch nichts anderes.
Baudrillard geht ja sogar so weit, dass die Todesdrohung, also sprich, wenn du dich das tust, was ich will, dann bringe ich dich halt um oder lasse dich umbringen von meinen Schergen, dass das ja die ultimative Form der Enteignung ist.
Ja gut, das ist ja irgendwie einleuchtend sogar.
Und das kann man derzeit ja auch im Nahen Osten ziemlich klar sehen, wie da ziemlich brutal mit genau dieser Währung gehandelt wird. Also da werden die Leute halt unter Druck gesetzt und werden vertrieben und werden hin und her geschoben und das ist Politik. Aber das ist die brutalste Form der Politik. Dann gibt es halt sanftere Formen und die nennt man dann Demokratie.
Die Lebenszeit wird ein Thema sein, auch in einer unserer anderen Folgen. Wir reden auch über die Turbo-Beschleunigung quasi der Technologie und der Welt. Ich habe heute erst einen Podcast gehört mit einem sehr interessanten, der auch ein Bitcoiner ist, Diamantis heißt er, der gemeint hat, naja, wir werden in den nächsten 10 Jahren so viel Entwicklung sehen, wie wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben. Und ich glaube, Ray Kurzweil hat das auch gesagt. Ja. Aber darüber sprechen wir noch, wobei das ist auch wichtig, zumindest mal einen Gedanken dazu. Wenn wir nämlich länger leben als geplant, dann brauchen wir auch eine völlig andere Einstellung zu dem Geld.
Ja, genau.
Gibt es auch sowas wie das Lebenszeit eines Staates, eines Imperiums? Und kann ein Trump die Macht Amerikas stabilisieren, verlängern, wenn er auf Bitcoin setzt?
Natürlich gibt es so eine Lebenszeit auch für Staaten. Ich meine, das kann man ja historisch feststellen. Allerdings, es gibt bei den Staaten, ist es noch gar nicht stattgefunden, dass sozusagen das Sterben auch stattfindet. Oder wie Baudrillard es eher formuliert, das Verschwinden. Der spricht ja nicht vom Sterben, sondern vom Verschwinden. Das heißt, zum Beispiel das Römische Reich ist zwar im Sinne des Todes verstorben, es gibt es nicht mehr, aber verschwunden ist es nicht, weil es ja in den Köpfen, in diversen Rechtsbeständen nicht heute noch selbst da musste ich also erst durch das römische Recht durch, damit ich mich überhaupt bis zum österreichischen Recht durcharbeiten konnte, wie ich just studiert habe. Ich bin dann fluchtartig, habe ich dann das Studium verlassen, weil mir das also zu mühselig war. Aber trotzdem, man sieht, dass diese Bestände ja immer dann auch irgendwie noch da sind und nicht verschwunden sind. Also bei Staaten ist das genauso. Und deine Frage, natürlich wird sich Trump bemühen, das, was er unter Staat versteht, halt zu verlängern, damit er noch lange was davon hat in seiner Lebenszeit. Er denkt ja wie jeder Mensch auch in seiner Lebenszeit. Auch wir beide denken ja nicht in der Lebenszeit von Leuten, die erst in 100 Jahren geboren werden. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht sehr viel sagen können. Insbesondere, wenn man diesen Beschleunigungseffekt hochrechnet. Dann könnte es ja schon sein, dass eigentlich die KI das Kommando ohne dies übernommen hat.
Gut, es könnte sein, dass ich noch am Leben bin in 100 Jahren, wenn es so ist, wie diese Leute behaupten.
Ja, aber ja? Dann bist du schon 5-mal wahrscheinlich organisch ausgetauscht und ob man dann noch mit Fug und Recht sagen kann, dass das noch du bist, das ist ein Überbleibsel von dir.
So wie das Römische Reich.
Ja,
so
genau,
wie das Römische Reich.
Genau. Gut, aber also, das gilt für mich auch, weil dann könnte vielleicht noch mein Buch noch gelesen werden und dann bin ich auch, wie es so schön heißt, unsterblich geworden.
Ja, wir können deine Bücher und alle unsere Podcasts in eine AI füttern und dann machen wir einen kotosekbot.at und da kann jederzeit sich
mit dir unterhalten. Das läuft ja schon, ohne dass wir ohne unser Zutun, das teste ich ja gerade. Also ich merke, ich mache ja so Spiele gerne und ich tue mich ja mit diversen Plattformen, die KI gesteuert schon sind, baue ich mir sozusagen ein Profil auf, das mich sicher überleben wird. Wie lange, weiß ich natürlich nicht, weil da gibt es wieder Löschungsalgorithmen, die auch automatisiert werden, die auch immer besser werden und dann wird das System entscheiden, wem löschen wir früher, wem löschen wir später. Und dann entscheidet das System, wer unsterblich ist. Jetzt entscheidet das die Gesellschaft, ob Mozart vergessen wird und nicht, oder ob die Beatles noch in 2 Generationen noch bekannt sind, nicht? Oder die, was ich, wer jetzt gerade wieder der Star des Tages ist. Also da gibt es kurzlebige Berühmtheiten, langlebige, und in der Währung ist es auch so. Das hat übrigens schon der Herr Gresham gesagt, das Gresham-Gesetz, über das müssen wir auch einmal reden, dass die weiche Währung immer die harte verdrängt vom Markt.
Weil natürlich.
Weil es ja Bitcoin, eine wichtige Bitcoin-Eigenschaft wäre, über die auch immer wieder diskutiert.
Es wird immer wieder darüber diskutiert, dass also einer der Vorwürfe, die derzeit an Bitcoin gebracht wird, immer noch ist: Ja, aber schau, ich kann ja nichts dafür kaufen, ich kann ja nicht meine
Kaffee damit kaufen. Ja, das hast du vor Tagen eigentlich ja auch wieder von irgendeinem Journalisten, den du nicht allzu sehr magst.
Nein, ist nichts Persönliches.
Ja, aber ich meine inhaltlich natürlich, aber der hat ja auch scheinbar solche Thesen vertreten, dass weil er nicht seinen Kaffee zahlen kann, deswegen kann doch Bitcoin nicht sein. Da müsste man ihm halt erklären, wer der Herr Gresham war, der immerhin die Londoner Börse, wie man sie im 16. Jahrhundert schon begründet hat. Und nachdem dieses Gesetz benannt ist, dass immer die weiche Währung am Tagesmarkt die harte verdrängt, der hat das damals selbst erlebt, weil da hat es parallel Goldmünzen und Silbermünzen gegeben und er hat dann beobachtet, die Goldmünzen haben die Leute gehortet und die Silbermünzen haben sie geschaut, dass sie für den Tagesbedarf ausgeben.
Genau dasselbe, was jetzt passiert mit Bitcoin und Euro und Dollar.
So ist es und daher bin ich kein großer Fan, die Bedeutung des Bitcoins daran zu messen, was man damit sozusagen beim nächsten Händler kaufen kann, weil solange es nur ein einigermaßen funktionierendes Weichwährungssystem gibt, wird sich das immer vordrängeln. Warum? Weil die Leute die Weichwährung schneller los sein wollen als die härtere Währung. Und daher bin ich ja so ein Fan, wie du weißt, über diese Reservegedanken zu philosophieren.
Man kann seine eigene Zentralbank sein, Bitcoin ist Kapital. Eine weitere Folge, die wir geplant haben, ist natürlich ganz ein Deep Dive zu Michael Saylor. Und Michael Saylor sagt auch, dass eben der Satoshi sich offenbar dieser Kapitalfunktion, dieser Wertspeicherfunktion von Bitcoin, dass er entdeckt hat, dass man Wert nicht nur transportieren, sondern auch speichern kann, dass er sich dessen offenbar selbst nicht bewusst gewesen ist.
Das kann man mutmaßen, ja, weil sehr viel über das hat der Satoshi ja nicht von sich gegeben. Eigentlich gar nichts.
Meine Vermutung ist, dass er den Wert in Bitcoin quasi kreiert hat oder Bitcoin so kreiert hat, dass es einen Wert am Markt finden muss, weil er verstanden hat, dass es nur, wenn es einen Wert findet, auch als Geld funktionieren kann. Also quasi nach dem Misesischen Regressionstheorem. Das hat er auch mal referenziert. Also das, er wusste, dass es das gibt. Das ist, es
ja, dass man natürlich das, diese harte, das hartere, die harte Währung, die man hortet, hart und horten gehört irgendwie zusammen, nicht? Wenn man das ernst nimmt, dann muss es ja eine Weichwährung geben, die dann so für das Kleinzeug zuständig ist. Und das wird immer der Staat für sich in Anspruch nehmen und wird es sozusagen zum Legal Tender machen. Nicht? Weil er kann ja gar nicht direkt ans Gold der Leute heran, weil das ja meistens vergraben, versteckt ist. Also daher hat man meiner Meinung nach überhaupt sogar das Fiat-Geld überhaupt erfunden, nicht? Um diese Enteignung des echten Geldes besser durchführen zu können.
Und das ist bei Bitcoin auch möglich?
Und das wird sich ähnlich bei Bitcoin auch entwickeln.
Und sind jetzt die Tatsache, dass der Trump und dass der El Salvador und der Bhutan und der China und was auch immer, dass die jetzt anfangen, nationale Bitcoin-Reserven aufzubauen, ist das ein Schritt in diese Richtung?
Natürlich, aber das kann man ja fast auch beobachten, je mehr sich eine Staatsführung als Unternehmer fühlt. Ich bin der Staat Bhutan, sagt halt der dortige Chef, oder ich bin der Präse von Amerika, sagt halt der Trump, und ist Kaufmann und Geschäftsmann. Natürlich denkt er dann wie ein Geschäftsmann und sagt, dann brauche ich auch stabile Reserven. Und dann kommt er natürlich nicht am Bitcoin vorbei derzeit. Und auf längere Zukunft auch wahrscheinlich. Es wird eher stärker werden.
Und in Europa, Deutschland, Österreich haben wir
einfach niemanden. Wir haben ja keine Geschäftsleute in der Regierung. Wir haben ja meistens nur Funktionäre und Funktionärinnen. Und wir haben meistens Leute, die durch einen langen, wie soll man sagen, durch einen langen, schmerzhaften Weg durch die Instanzen sich hochgedient haben. Also die haben gelernt, dieses Radfahrprinzip nach oben buckeln, nach unten treten. Und das können sie bis zur Perfektion, aber unternehmerisch denken tun die nicht.
Ich glaube, das kann man Trump nicht absprechen, dass er unternehmerisch denkt. Und einen Elon Musk hat er auch noch. Und da hat er noch
Xi Jinping auch nicht.
Dem Xi Jinping auch nicht?
Weil die Chinesen sind ja berüchtigt fast dafür, dass sie sehr gute Geschäftsleute sind. Man hat das nur dann aufgrund dieser ganzen Opiumkrise und des Zerfalls des Kaiserreichs, wurde das aus dem Bewusstsein der übrigen Welt verdrängt. Aber es war immer schon so, dass die Chinesen berüchtigt, weil es gibt eben Völker, die sind berüchtigt für den Geschäftsgeist.
Aber zum Beispiel die Holländer sind auch bekannt dafür, dass sie tolle Geschäftsleute sind. Und ja, irgendwo ist das, haben sie da ihren Einfluss liegen lassen.
Naja, sie sind ja in mancher Hinsicht immer noch sehr gut in der Hinsicht. Sie haben sich ja bis zum, die Benelux-Staaten haben sich ja längst die EU unter den Nagel gerissen, als Geschäftsleute. Die lassen die repräsentativen Dinge den anderen über. Mhm. Aber wenn man schaut, jetzt ist ja, glaube ich, gerade wieder eine Statistik herausgekommen über die reichsten Länder der Welt, dann siehe da, Luxemburg ist ganz oben.
Ja, Luxemburg spielt so ein bisschen die Rolle von was Delaware, oder?
Ja, in Europa. Das ist Delaware Europas. Ja. Ja. Und Delaware in Amerika ist ja auch schon besser da. Also die Bürger in Delaware, denen geht es sicher besser als den Bürgern in Kalifornien. Außer, dass dort vielleicht die Sonne mehr scheint.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht einmal, wo Delaware genau liegt.
Ja, bei Washington in der Nähe.
Ah, okay, gut. Was mich interessiert ist, wenn wir von diesen Reserven sprechen, erstens, die Fakten jetzt sind einmal, Lamis spricht davon, dass es in den ersten 100 Tagen zu diesem Bitcoin-Act kommen soll. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, dass sie das wirklich machen.
Gut, das so zu sehen. Aber der geredet Plan, wird viel in der Politik.
Aber der Plan dürfte sein, also nach Ihrem Plan, nicht nach Trumps Plan, nach Ihrem Plan ist, du baust eine halbe Million auf. Entschuldigung, du baust eine Million auf, wovon 200.000 schon da sind und die restlichen 4/5 noch gekauft werden müssen.
Ja, wobei ja jetzt das Gerücht läuft, dass ja die Biden-Administration vielleicht demonstrativ diese 200.000 noch schnell verkaufen wird. So wie sie ja einiges getan haben, um dem Trump halt noch möglichst ein Ei zu legen. Also da ist noch einiges zu erwarten, da müssen wir warten bis zum 20. Jänner.
Ja, das läuft jetzt Mitte Dezember, aber wenn das herauskommt, dann ist der Biden schon, quasi raus.
Mit der Angelobung kippt das ja, weil die Amerikaner im Gegensatz zu uns Europäern ja ihre Verfassung todernst nehmen. Deshalb sind sie scheinbar völlig humorlos. Also würde der Trump jetzt ganz offen etwas gegen den tatsächlichen Präsidenten unternehmen, ist das Hochverrat. Mhm. Und da sind sich die Amerikaner einig, like it or not, it's the president.
Vor der Angelobung.
Ja, noch da ist genau verkehrt rum.
Genau,
muss wieder da, mit dem muss dann der Herr Biden zu leben lernen. Da kann er nicht mehr einfach alle begnadigen nach Lust und Laune. Das geht dann nicht mehr. Nicht.
Aber was mich so fasziniert, jetzt war ich ja im November in El Salvador, November 23 war ich in El Salvador. Und ich bin ja, da kam dann der Vertreter vom Bitcoin Office, ja, also das ist quasi das, was dort, die dort die Bitcoin-Angelegenheiten machen. So ein junger Typ, sehr nett. Und uns wurde vorher noch gesagt, ja, stellt's keine allzu kritischen Fragen. Das haben sie uns mitgegeben. Ne? Und ich in meiner alten Journalistending habe das sofort wieder vergessen. Ja? Und als er dann mit seinem Vortrag fertig war, habe ich gesagt, ich hätte eine Frage. Wo genau sind die Bitcoin? Und zwar nicht aus Bitcoiner Sicht. Nicht aus Bitcoiner Sicht. Also die Schlüssel ist eine Sache. Aber auf welcher Bilanz, auf welchem Balance Sheet liegen die? Wem
du hast die Whitelisting-Frage gestellt.
Wem sind die zugeordnet? Und ich kann diese Frage bis heute nicht beantworten für El Salvador. Ich kann sie auch nicht beantworten für Bhutan. Ich habe die Frage auch dort gestellt. Auch dort habe ich keine Antwort bekommen. Und ich kann sie auch nicht beantworten für den Plan von Lammis und Trump, weil auch da ist die Frage, die einen sagen Stockpile, also die anderen sagen Reserve. Lammis spricht davon, Gold zu verkaufen oder Goldzertifikate zu verkaufen. Das ist dann wieder Fetteigentum. Also ist das deiner Meinung nach einfach Absicht, dass man einfach, dass auch noch diese Karte noch nicht ausspielen möchte, dass man sagt, da liegen sie, sondern dass man erstmal irgendwie in das Game reinkommt? Oder ja, was steckt da dahinter?
Das ist eben der Unterschied zwischen Politik und Privatwirtschaft. Alles, was privatwirtschaftlich organisiert ist, hat sich ja über Bilanzen, über die Wahrheitsverpflichtung in der Bilanz gegenüber dem Staat zu rechtfertigen. Der Staat hat die Freiheit, sich über das hinwegzusetzen, und das nutzt er natürlich, und es wird auch immer so bleiben. Es wird dann welche geben, die das etwas ehrlicher spüren, und dann gibt es welche, die das... Und das ist dann, das bestimmt ja dann die Bonität zwischen den Staaten. Auch da haben wir schon einmal darüber philosophiert, es laufen ja auch zwischenstaatliche Geschäfte, Deals. Da wird ja abgetauscht, Macht gegen Geld, Einfluss gegen irgendwas, da werden dann noch diese ganzen Geheimdienst und sonstigen Strukturen zum Einsatz gebracht. Das ist ja auch eine Art von Wirtschaft, die ist uns nur als Normis sozusagen verschlossen, da können wir darüber Mutmaßungen machen oder so wie ich, diese Muster zu verstehen versuchen und dann meine kleine bescheidene Welt sozusagen insofern anzupassen, dass ich auf das Richtige wette. Nicht, weil es ist ja im Leben alles eine Wette. Ich wette ja auch darauf, dass ich morgen wieder aufstehen werde, weil wenn ich heute entschlafe, wie es so schön heißt, ja, dann brauche ich mir nicht den Kopf zu, weil ich glaube, morgen meine Bitcoins was wert sind. Nicht, also gehe ich ja von einer spekulativen Annahme aus, und das ist auch immer der Grund, warum ich immer jeden rate, kalkuliere auch deine Restlebenszeit, soweit du sie halt dich traust, sie zu bestimmen. Und da baut er halt Reserven ein und sagt, du lebst halt 50%, 100% länger, als du selbst erwartest. Ja, dann kann man erst berechnen, in welcher Zeit man wie viel Geld verbrauchen wird. Und das ist wieder die Grundlage jeder Reservebildung. Das kann man nur jedem Menschen raten. Ich bin auch erst in späteren Jahren draufgekommen, weil man das auch nie wer gesagt hat. Und darum mache ich das ja mit dir. Dass vielleicht horcht halt wer zu und lernt was dabei.
Ich weiß, dass uns viele Leute zuhören. Es ist, ich habe das auch schon neben der Kamera, vor der Kamera, was auch immer, vor der Aufnahme oft erzählt. Es gibt keine Serie, auf die ich so oft angesprochen werde, wie unsere Burggespräche. Und es gibt auch diese Art von Inhalte, weder im amerikanischen Bitcoin-Space noch außerhalb von Bitcoin-Space. Also auch diese Frage, wie man sich sein Leben plant und so, da machen wir auch, möchte ich auch eine ganz eigene Folge in dieser Staffel mit dir machen. Glaubst du, dass wir jetzt wirklich mit einem Trump diese, weil ich persönlich muss sagen, dass der Trump, also dass der amerikanische Präsident jetzt schon offen über Bitcoin spricht, das ist für mich, also wenn du mir das vor 2 Jahren erzählt hättest, hätte ich dir gedacht, du spinnst, das wird nicht passieren.
Das ist ein Durchbruch, so kann man es, ist ein historischer Durchbruch, der wird auch in die Geschichte eingehen, also überhaupt keine Frage. Also wenn man schon mit dieser Verschwindungstheorie jetzt argumentiert, das ist auch das, was vom Trump auch überbleiben wird. Egal, was er jetzt sonst noch zusammen wird, vielleicht macht er noch irgendeine Großtat, aber es werden 2 Dinge überbleiben. Ich weiß auch nicht, ob er es in der jetzigen Regel durchhält, aber in der ersten hat er es durchgehört, dass in seiner Amtszeit er keinen Krieg angefangen hat. Und das Zweite wird sein, dass er es vielleicht in der zweiten auch schafft, dass er eigentlich Kriege nur abgedreht hat und nicht hochgezogen hat. Ja, das wäre auch sehr positiv, aber wahrscheinlich wird die genau das, dass er als erster öffentlich mit vollem persönlichen politischen Risiko bis zu Tötungsvorsatz, nicht, muss man sagen, es ist ja ein Faktum, dass auch auf ihn geschossen wurde.
War das Attentat vor oder nach der Bitcoin-Geschichte?
Das hat mit Bitcoins vermutlich nichts.
Vermutlich nicht, aber was davor oder danach?
Das weiß ich jetzt
davor,
auch.
War davor,
ich
okay.
Ich glaube, es war eher davor, wo er...
Und es wurde gerade aus dem Off reingeflüstert, dass es davor war. Aber ja, haben wir das geklärt?
Ja, aber es hat, das ist, soweit ist das ja klar, das hat offenbar mit Bitcoin gar nichts zu tun. Ja, das war nur der Umstand zu verhindern, dass er überhaupt Präsident wird. Aber jetzt ist er halt gewählt und wenn er auch noch die Inauguration durchsteht, dann ist er einfach Präsident und dann hat er das aber auch als Präsident gesagt. Und damit ist sozusagen ein historischer Durchbruch, dass, wenn du dich erinnerst, genau über das haben wir ja letztes Mal noch diskutiert, weil du mich damals gefragt hast, wer wird der Erste sein, der diesen magischen Satz ausspricht, dass Bitcoin etwas für die Staatswirtschaft Wesentliches sein könnte, das hat Trump
das geliefert. Und nicht nur das, er hat auch ein Kabinett zusammengestellt aus Menschen, die auf eine Art und Weise von Bitcoin überzeugt sind, dass es fast schon unglaublich ist. Und du hast einen Elon Musk, der Bitcoin hält mit beider seiner Firmen. Du hast einen Howard Lutnick, den Chef von Cantor Fitzgerald, der selbst Bitcoin im Wert von mehreren 100 Millionen hält, wie er gesagt hat. Du hast den Finanzminister, der selbst auch sich mit Bitcoin zumindest auseinandergesetzt hat und auskennt. Du hast einen Vizepräsidenten, der selbst Bitcoin hält. Jetzt war Trumps Sohn bei der Bitcoin-Konferenz in Abu Dhabi, hat darüber geredet, wie super Bitcoin ist. Also es gibt auch einen eigenen Bitcoin-Zaren im Weißen Haus, also offiziell für Krypto und AI, aber das... Ja, also das ist ja fast
Robert F. Kennedy. Und es gibt schon über 100 gelistete Companies, die sich auch zu Bitcoins bekennen und geweiht gelistete Bitcoins in der Bilanz haben.
Kannst du ganz kurz erklären, was du mit Whitelisting meinst, weil wir müssen diese Dinge wiederholen.
Ja, also Whitelisting heißt ja das, was die EU von uns verlangt und zunehmend hart verlangt, dass wir unaufgefordert bei Beamte sozusagen, wobei nicht ganz klar ist, wen sie da meinen, melden, dass man Bitcoin besitzt. Nur dann darf man Bitcoins auch irgendwann in Fiat umtauschen. Wenn man dann erwischt wird, dass man es vorher nicht gemeldet hat, dann sind die Bitcoins illegal. Dieser Trend ist in Europa klar festzustellen und der wird früher oder später gesetzt. Und das nennt man Whitelisting, also aus... Das andere ist Blacklisting, also eine Liste, die keiner kennt. Das sind die versteckten Bitcoins, das ist das Geld, was man sozusagen im Strumpf, früher hat man gesagt, hortet. Das war aber noch erlaubt. Und jetzt gibt es ja Trends, dass das gar nicht mehr erlaubt sein wird.
Das ist aber für mich auch die ganz entscheidende Frage, wie Amerika mit dem umgeht.
Amerika hat das klargestellt, du darfst natürlich Bitcoins haben und du musst sie nicht deklarieren.
Ja, weil das ist gescheiter.
Aber du darfst sie deklarieren am Kapitalmarkt. Und das ist ja der große Unterschied. Dort ist ja die Deklarierung ein Benefit. Also es wertet ja die Bitcoins, die eine Kapitalgesellschaft, die notiert, auf. Das sieht man ja am Umstand zum Beispiel bei Michael Saylor, dass ich ja noch Michael Saylor Aktien kaufen konnte, wo pro Aktie die Bitcoins billiger waren, als ich sie bei Coinfinity gekauft habe. Und jetzt inzwischen ist der immer weit über 1. Bis zu 3 ist er schon gegangen. Ne? Und das wird sich vielleicht nicht halten, dieser hohe Level. Aber man sieht das, und auch das hat ja übrigens Michael Saylor jetzt auch den Aktionären von Microsoft vorgetragen. Allerdings hat dann die Hauptversammlung gegen diese Reservehaltung gestimmt. Da kann man auch dann drüber spekulieren, warum das so sei.
Na gut, einer der Gründe wird einfach sein, dass das ein Vorschlag unter Hunderten war und dass das jetzt nicht von oben gekommen ist, so wie beim MicroStrategy, sondern einfach von außen.
Und dann wird reflexartig abgelehnt.
Ja, natürlich. Ne? Also, das kennen wir doch alle.
Ja, aber dieser Druck wird steigen, nicht? Weil es immer wieder in der Hauptversammlung wird es immer wieder einen oder drei oder fünf Aktionäre geben, die diese Frage stellen. Das ist auch wie dein Job, dass du immer allen möglichen Leuten, wo du von vornherein weißt, der wird keine Freude mit deiner Frage haben, aber du stellst sie ihm trotzdem in der Erwartung, dass du ihn dann zerreißen kannst.
Die Schweizer machen das ja schon auf staatlichem und auf Notenbank-Level. Die machen schon seit Jahren bei der Hauptversammlung der Nationalbank, sagen sie, wir sollten Bitcoin kaufen und rechnen.
Nur die Schweiz ist anders.
Ja, weil die anderen, die EZB hat keine Hauptversammlung, zu der ich gehen kann.
Überlegen ja schon Menschen in die Schweiz zu ziehen.
Natürlich, und das ist verständlich, und Europa, ich meine, aber ganz nur um das Verständnis zu garantieren, Whitelisting auf Firmen, ich meine, wenn ich als Firma Bitcoin halte, erst recht, wenn ich eine Firma bin, die an der Börse gelistet ist, dann muss ich es ja sowieso whitelisten, dann ist das ja alles offengelegt.
Ja, weil sonst verstoße ich ja gegen die Regeln der Transparenz.
Und selbst wenn ich es als Firma in einer europäischen GmbH...
Aber auch im Private Company, ja, ist das auch so. Also wir haben auch unsere Bitcoins in der Bilanz.
Und die ist offengelegt?
Naja, nur wie es halt bei uns üblich ist, dass das ja nur beim Handelsgericht wird die Bilanz deponiert, aber kann man natürlich, wenn man beim Handelsgericht vorstellig sozusagen wird, kann man ja gegen eine kleine Gebühr dann diese Daten aus dem Firmenbuch haben.
Ja, also das ist kein Geheimnis.
Ich könnte mir dann deine Bilanz zum Beispiel holen, so halt diese Gebühr zahlen, und dann kriege ich die du selbst an das oder dein Steuerberater, ja, an das Firmenbuch gesendet hat, weil wenn du das nicht tust und eine gewisse Zeit zu lange Frist verschreibst, kriegst du ja eine Ordnungsstrafe vom Gericht.
Aber das ist ja grundsätzlich in Ordnung. Das ist ja nicht das Problem.
Das gehört eigentlich zur kaufmännischen Redlichkeit.
Genau. Das heißt, das Problem, was du eigentlich beschrieben hast, ist nicht, dass die EU quasi den Firmen vorschreibt, sondern dass die EU
jetzt den Privatpersonen. Das ist der Sündenfall. Nicht? Weil das wieder eine Einschränkung der persönlichen Freiheit ist. Weil es gibt ja so wie das Recht auf Privat. Das berühmte Privatheitsgesetz, also dass man gewisse Dinge nicht offenbaren muss, wenn man nicht will. Das ist ein Menschenrecht. Das wird auch sicher zu juristischen Auseinandersetzungen führen, nur so wie die Jurisprudenz in Europa gerade läuft, bin ich nicht sehr optimistisch. Aber das ist meine persönliche Ansicht.
Und auch darüber wollen wir ausführlicher sprechen, aber um jetzt noch mal kurz bei den Reserven zu bleiben. Deutschland hatte 50.000 Bitcoin. Jetzt ist rausgekommen, dass der Staatsanwalt und sein Team sehr wohl alle paar Tage den Bitcoin-Preis checken und sich ausrechnen, wie viel Geld sie haben liegen lassen. Mhm. Und die wurden konfisziert, und ein paar Tage später hat Großbritannien, UK, United Kingdom, 65.000 Bitcoin konfisziert. Mhm. Deutschland hat sie verkauft, UK noch nicht. Und jetzt, in der Zwischenzeit, steht der amerikanische Präsident, der ja relativ guten Draht hat nach Großbritannien, nehme ich an, auf einer Bühne und sagt, wir behalten die konfiszierten Bitcoin. Das heißt, jetzt ist bereits ein Incentive da, genau das zu machen, was Deutschland verabsäumt hat, nämlich einfach einmal das zu behalten, was man eh schon hat.
Das wird dann vielleicht, wenn das nicht nur Trump sagt, sondern noch einige andere ähnliche Kaliber, dann wird es zur Peinlichkeit, wenn man es nicht macht.
Aber müssten dann nicht die Staaten auch ähnlich wie Trump sagen und auch die Privaten dürfen wieder Bitcoin in Freiheit, oder hast du da keine Hoffnung, weil wir in Europa einfach schon zu stark in Richtung Sozialismus unterwegs sind?
Wenn man ein bekennender sozialistischer Staat ist, haben wir ja die Debatte gerade in Österreich auch, ist jemand ein Marxist, wenn er sagt, dass er ein Marxist sei, nicht? Und dann sagt dieselbe Partei, naja, er ist kein Marxist, er sagt wohl, dass er ein Marxist sei, aber er ist keiner. Ja, das, über das kann man immer trefflich, aber im Verhalten ist meiner Meinung nach Europa eindeutig im Sozialismus gelandet, wenn nicht schon weiter. Natürlich, wir haben Staatswirtschaft, wir haben Planwirtschaft, wir haben alles Mögliche, wir haben Zwangsmitgliedschaften, wir haben alle diese Eigenheiten. Wir haben sie nur in einer noch moderaten Form, dass man sich der Illusion hingeben kann, es ist eh, wir sind eh in einer funktionierenden Demokratie. Weil auch eine sozialistische Demokratie kann sich ja Demokratie nennen. Die DDR hatte das sogar im Staatsnamen drin.
Genau, die Bundesrepublik hatte nicht Demokratie im Staatsnamen. Meistens ist es schlecht, wenn man Demokratie im Staatsnamen hat. Also der Kongo hat es auch im Staatsnamen und so weiter.
Es ist eine Auffälligkeit, sagen wir mal so.
Und darüber sprechen wir gleich, nachdem wir jetzt über Amerika und China gesprochen haben. Aber bevor wir jetzt quasi diese erste Folge abschließen, was erwartest du für 2025 für Bitcoin?
Naja, erstens, dass es ziemlich volatil hin und her gehen wird, weil ja jetzt die großen Kräfte, wie ich immer nenne, die Market Maker, welcher Herkunft die auch immer sein mögen, die beginnen jetzt tatsächlich nicht mehr spielerisch klein Experimentchen zu machen, sondern tatsächlich Zugriffsversuche auf diese Masse der Bitcoin, die ja nicht veränderbar ist. Das ist ja das Schöne an dem Bitcoin. Also müssen sie auf der bestehenden verfügbaren Masse Zugriffsexperimente größerer Art machen. Das kann jetzt sein, dass man sagt, die noch nicht geschöpften Bitcoins reißen wir unter den Nagel, dann forciert man das Mining.
Was ja die Amerikaner vorhaben.
Was auch andere heimlich tun vermutlich, weil sie halt Strom haben. Aber jetzt war ja auch wieder, wurde fast in Europa natürlich wieder als Skandal dargestellt, dass ja in Amerika eine Firma einen ganzen Windpark jetzt aufgekauft hat, um ihn einfach vom Strom abzukoppeln und nur mehr fürs Mining zu verwenden.
Wir finden das natürlich furchtbar, weil das ist ja für uns ganz wichtig, was in Amerika passiert. Das ist ja bei der Wahl auch so, der ganze Europa weht mit.
Ja, aber es ist halt so, wie es ist. Aber da werden die verschiedensten Dinge jetzt ausprobiert werden. Und weil das alles so neu ist, lässt sich auch noch nicht sagen, welche Strategie erfolgreich ist und welche vielleicht erfolgreich beginnt, aber dann eigentlich peinlich scheitert, wie du dein Beispiel, was du jetzt über Deutschland gesagt hast, mit dieser Staatsanwaltschaft, die muss jetzt damit leben, dass sie eigentlich unter Umständen den Steuerzahler um Geld betrogen oder Geld entzogen hat, weil sie zu einem schlechten Zeitpunkt verkauft hat, weil sie vielleicht 3, 4, 5 Monate später viel mehr bekommen hätte. Da werden die jetzt wieder Spitzen nach unten suchen und dokumentieren, damit sie sagen, ja, wir waren da berechtigterweise in Angst, dass wir vielleicht die Republik vor Schaden bewahren. Also da gibt es jetzt dann diese Rechtfertigungsstrategien, wo ja immer die Bürokraten meisterhaft damit umgehen.
Ich glaube, was auch neu ist und womit sie nicht gerechnet haben, dass es bei den Journalisten ja ähnlich ist, wie groß die Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Und dass das jeder mitkriegt. Also Bitcoin durchdringt als Signal wahnsinnig viel Rauschen. Ja? Und plötzlich hast du als Staatsanwalt mit 7 Millionen Akten am Tisch, ja, hast du und als Behörde, hast vielleicht vorher gar nicht gewusst, was du damit auslöst. So wie ein Journalist, deswegen gehe ich immer so mit meinen Videos, mache ich mich schon lustig über die, weil ich sehe das in jedem Zyklus. Das sind halt dann meistens so die ein bisschen gesetzteren Leute, die glauben immer noch, sie können so wie früher ihre Meinung in die Welt hinausblasen und es kommt nichts zurück.
Ja, vor allem gilt das für die traditionellen Medien, weil ja dort wurden ja die Youngsters, die ja so kurz erst kommen, die sind aufgrund ihrer absteigenden Bedeutung, machen sie ja weniger Geschäft. Und da werden ja, weil das bei uns auch juristisch leider so ist, kannst du ja nicht die Alten rausschmeißen und die Jungen behalten, sondern musst dann die Jungen als Erster abbauen. Weil mit den Alten hast du juristische Probleme, weil die haben wohl ein paar meine Rechte, wobei man ja auch wieder diskutieren kann, ob das vielleicht eine gute Sache sei. Aber wir haben eben dadurch diesen Effekt, dass in allen Medien überständige Altstars, und die auch noch außerdem im Kopf immer noch ihre frühere Bedeutung mit sich herumtragen und glauben, wenn sie jetzt was sagen, werden alle ganz anti. Das ist ja wieder das, machst du dich so gerne lustig.
Genau.
Nicht, wenn die dann so tun, wie wenn das wesentlich wäre, was er jetzt oder sie jetzt sagt.
Weil so sind sie quasi groß geworden, so sind sie sozialisiert.
Ja, Karikaturen kann man ja fast jeden Tag live beobachten. Nicht? Die glauben, jetzt hole ich mir diesen Politiker her und werde ihn mit meiner üblichen Masche zur Schnecke machen und der kommt dann gar nicht mehr.
Weil er einen anderen Kanal hat, der kann auch
hingehen. Weil er sagt, was interessiert mich der Typ?
In Amerika ganz klar, Zeitenwende in diesem Wahlkampf. Trump sitzt bei Joe Rogan und bei anderen Podcastern und das war einer der Gründe, warum er gewählt wurde.
Und dasselbe spitze ich auch in unseren kleinen Österreich ab. Da kann man das ja eigentlich auch alles beobachten. Nur wir neigen halt dazu, immer in Amerika das noch wahrzunehmen, aber dass dasselbe bei uns auch ist dann Innenpolitik und über die reden viele Leute nicht mehr. Ne?
Und diesen Effekt, und da sind wir wieder bei der beschleunigten Technologie, diesen Effekt, dass du quasi die alten, die Legacy-Industrie nicht mithalten kann, das sehen wir ja nicht nur bei den Medien. Die Medien waren vielleicht nur das erste Opfer. Wir haben das ja in allen Bereichen. Die deutsche Autoindustrie hat dieses riesige Problem. Aber nicht nur, also wir haben das in allen Bereichen, dass du quasi junge Nischenfirmen, gehen wir zurück bis zum Anfang des Internets. Amazon hat auch angefangen mit Büchern. Die haben nicht gesagt, wir machen sofort alle Produkte. Wir machen ein Produkt, das machen wir gut und dann machen wir ein zweites, drittes und jetzt haben wir Millionen von Produkten. Also was ich damit sagen will ist, ich glaube, dass die Medien sogar nur relativ früh dran waren, weil das, was wir hier jetzt tun, dass diese Digitalisierung der Information, das ist Medienarbeit. So, aber wir digitalisieren jetzt noch viel mehr Dinge und das bedeutet, dass immer mehr diese alten Firmen unter Druck geraten.
Ja, und da, weil du die Frage war ja, was passiert 25 wird da schon ein ziemlich entscheidendes Jahr. Warum? Weil ja einfach diese Dinge ja schon laufen seit 2-3 Jahren, das wissen wir beide ja auch, aber sie sind noch nicht in den Büchern angekommen und schon gar nicht in den Kanälen, die diese Bücher wieder zu beurteilen haben. Das hat ja eine, wenn du zum Beispiel dein Geschäftsjahr aushast, dann brauchst du halt ein paar Monate, bis du mit deinem Steuerberater und deinem Buchhalterin das alles erledigt hast, dann schickst du das einmal zum Handelsgericht. Dann geht das in alle Kanäle, die Gewerkschaft holt sich das, der Staat holt sich das, alle möglichen holen sich das und natürlich nur deine oder meine Bilanz ist ja noch unerheblich, aber wenn das tausende Bilanzen sind, ergeben sich dann Trendmuster, die dann entweder angsterregend sind, weil halt alle so steil irgendwie in die negative Zahlen rutscht, aber auch dann ist es noch kein Thema für die großen Medien, sondern erst wenn die daraus Folge ist, dass eben die eine Firma eben plötzlich wie aus dem Nichts zusammenbricht, obwohl man 3 Tage vorher noch glaubt hat, das ist eine der festgefügtesten Firmen. Das ist ein Ex-Partner von mir. Also das sind alles Dinge, die kommen auf die Leute dann scheinbar überraschend, sind es aber nicht. So wie eben auch sich dieser Trend zum KI ja schon seit 20 Jahren ankündigt, aber halt leider noch nie so wirklich in kritische Massen gekommen ist, weil uns einfach die Rechnerkapazität gefehlt hat auf der Welt. Das ist ja erst seit 2-3 Jahren und durch den Aufstieg von Nvidia so geworden, dass so viel und so schnell gerechnet werden kann wie noch nie. Und das verändert uns völlig.
Volatilität bei Bitcoin 2025 wird stärker. Glaubst du weiterhin an, was ist dein Kursziel? Bis sind wir im Bullenmarkt? Endet der mit Ende des Jahres? Hast du da eine Vorstellung?
Naja, ich stehe weiter zu meiner 200.000 Aussage, weil die hat sich eigentlich nicht verändert, weil es hat sich die Lebensstatistik für österreichische Männer nicht verändert. Also ich habe nach wie vor 5,43 Restlebensdauer, kann man ausrechnen, also laut Statistischen Amt. Ob sich mein Körper daran hält, ist eine andere Frage. Aber das ist sozusagen die eine, ein Kriterium oder ein Parameter der Formel. Und die zweite ist, wenn man eine Art lineare Rechnung oder noch besser halt eine, keine lineare, sondern eine logarithmische Kurve nimmt, ne, dann ist halt in der Zeit 200.000 drin. Und dann sage ich, weil ich ja nur über meine Lebenszeit Bestimmung habe, weil meine Nachfolger werden dann ja was machen, was sie für richtig halten, aber ich werde dann eben nicht verkaufen, wenn die 200 Platte noch nicht, es sei denn, das muss man auch immer dazu sagen, ich komme in eine Notlage. Not kennt kein Gebot, dann muss ich verkaufen oder ich werde enteignet. Das ist ja das Wesen einer Reserve. Eine Reserve soll ja kein Geld sein, das man verjubeln will, sondern muss eine sagen, dass man nie angreift, außer in einer Notlage. Und da ist jede Firma gut beraten, solche Reserven zu halten. Es ist leider nicht Vorschrift. Es ist ja nur Vorschrift, dass man kein Negativkapital haben sollte. Aber nicht einmal das wird ja heute mehr eingehalten. Es gibt, ich glaube, 30% aller Firmen haben in Wirklichkeit ein Negativkapital, wenn man marktnah bewertet.
Gut, es gibt auch schon Berichte jetzt, dass das nächste Jahr ein fürchterliches Jahr wird, mit was Insolvenzen und genau, so weiter betrifft. Also
genau, das wollte ich damit sagen. Du hast das jetzt nur ins allgemein Deutsche übersetzt.
Ja, ich bin ja wieder, seit dem Trump, bin ich ja wieder auf Twitter und bin wieder plugged in. Ja.
Was? Du traust dich was, wo doch alle wichtigen Journalisten gerade aussteigen.
Und das war ja das Allerlustigste. Ich habe mich ja quasi wieder angezogen gefühlt, weil jetzt passiert wieder was. Und ich hab wirklich Pause gemacht, nicht wegen einem Musk, das ist mir wurscht. Ja. Ich bin sogar für das, was der Musk tut, im Sinne von freier Meinung. Ja. Also man muss wieder mehr sagen können, das geht so nicht. Es gibt eine Statistik übrigens aus Deutschland, das passt dann gut zu unserer EU-Folge. Es gibt eine Statistik aus Deutschland, dass quasi, ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, aber es wird jedes Jahr abgefragt, ob sich quasi das, was man noch sagen darf, ob man sich traut, seine Meinung zu sagen. Und das geht so in den Keller. Ja. Das geht so in den Keller. Wir sind schon wieder auf DDR-Niveau, es ist furchtbar. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin wieder zurück auf Dinge, es war reiner Zufall, dass ich dann, da komme ich rein und dann quasi alle die wichtigen Journalisten verlassen dann Twitter. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Also eigentlich ist es was so. Das war ganz lustig. Zuerst komme ich rein, einen Tag vor der Wahl oder so. Und alle in der österreichischen Medienbubble sind überzeugt, Kamala Harris gewinnt das. Ja? Da gibt es einen ehemaligen Grünen oder einen Grünen, der hat offenbar monatelang Blogs geschrieben darüber, warum er ganz sicher ist, dass Kamala Harris gewinnt. Und ich gehe nur rein und schreibe in einem Nebensatz, schreibe so, wir sind uns schon einig, dass das Trump wird, oder? Also macht euch nichts vor, ja, das ist eine Wirtschaftswahl und so, ja. Und alle waren, nein, der hat das geschrieben, der hat das analysiert, das wird die Kamera. Und der ist auch verschwunden, der ist nicht einmal auf Blue Sky gelandet, der ist überhaupt untergetaucht, der
arme Kerl. Vielleicht war das ja eh nur eine Verteidigungsaktion und keine Strafaktion, wie Sie es immer darstellen wollen.
Na, ich finde es toll, also es ist ein taktischer Rückzug. Also sie reden sich ein, es ist ein taktischer Rückzug, aber eigentlich ist es quasi ein freiwilliger weiterer Bedeutungsverlust. Und das finde ich eigentlich positiv. Ja. Florian Klenk kommt auch im Podcast, habe ich das schon erzählt? Darüber werde ich mit ihm drüber reden.
Da werde ich mit ihm drüber reden. Ihm schöne Grüße aus. Da war ich mit ihm mal bei reden. Ihm. Da war ich noch als Künstler bei ihm.
Und ah, wirklich?
Mit Künstlern sind sie sehr nett umgegangen.
Ja, nein, das ist, also wir werden es auch nett
haben. Er war überhaupt ein netter Mensch, also an sich menschlich war er aber recht sympathisch.
Wir werden es nett haben und wie gesagt, Twitter ist nicht die normale Welt, vielleicht ist das wichtig dazu zu sein. Peter, ich glaube, das war ein super Einstieg. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Es ist immer ein Spaß, mit dir diskutieren zu dürfen.
Es ist wirklich ein großer Spaß. Und wir sind so entspannt und gut drauf wie noch nie, glaube ich.
Ja, es ist auch, ich freue mich auch nicht für eine schlechte Zeit momentan. Es ist eine chancenreiche Zeit, sagen wir so. Es ist ja immer so. Krisen sind auch immer Chancenzeiten.
Vielleicht können wir das, wenn wir in der nächsten Folge über Europa reden, auch mit ganz tief graben und irgendwo die Chancen finden, ne? Damit wir was Positives auch haben. Bis zum nächsten Mal, Peter.
Danke.